Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge der Programmierbar. Wir reden heute über Svelte und das machen wir mit der Frontend-Entwicklerin Vanessa. Sehr schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Du hast bis jetzt bei Sinner und Schrader gearbeitet und bist jetzt wieder in ein Startup gewechselt. The Life Company. Genau. Das hört sich so global an, also könnte es gar kein Startup geben, als wäre der Name eigentlich schon vergeben. Wir steigen gleich ein. Svelte ist, ich glaube, wenn man es schlecht beschreibt, könnte man sagen, ein neues Vue.js und irgendwie ein neues Frontend-Framework, also wo es schon viele von gibt. Aber ich glaube, es unterscheidet es tatsächlich in einigen sehr wichtigen Dingen von anderen Frameworks da draußen. Da steigen wir aber gleich ein. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich spannend. Ich habe es mir nämlich im Vorfeld ja auch schon ein bisschen das Thema angeguckt. Kannte es vorher noch gar nicht. Ich glaube, so vielen ist Svelte noch gar nicht im Begriff. Aber wenn man sich mal ein bisschen dann damit beschäftigt, kriegt man so ein bisschen einen besseren Eindruck, was man da alles mitmachen kann. Bevor wir einsteigen, natürlich auch nochmal gerne uns alle vorstellen, wer heute dabei ist. Wie eigentlich auch regelmäßig haben wir Fabi mit an Bord.
Guten Tag, hallo.
Jojo ist auch wieder dabei und hat sich schon ganz viel angeguckt zu Svelte, um gute Fragen zu stellen. Genau, und jetzt eigentlich zum wichtigsten Teilnehmer des heutigen Podcasts. Vanessa, sehr cool, dass du da bist.
Jo, servus.
Einsteigend, wie würdest du einem Frontend-Entwickler Svelte erklären?
Ist denn dieser oder diese Frontend-Entwicklerin ganz frisch oder schon länger dabei?
Sagen wir mal ganz frisch. Wir sind ja ein breiter Podcast, wo wir verschiedene Technologien haben. Relativ frisch.
Okay, dann gehe ich jetzt quasi mal von einer Person aus, die quasi im Zeitalter der Frameworks in die Webentwicklung eingeschritten ist, so in der es React und Angular und etc. gab. Und dann würde ich Svelte so beschreiben, dass es erstmal ein sehr, sehr, sehr kleines Framework ist, genauso wie es an sich auch Vue.js ist. Und dass es den Fokus sehr stark auf Plain JavaScript legt. Und dass das Framework so, also dass der Grundgedanke des Frameworks war, die User Experience erstmal zu steigern und nicht im Gegensatz zu quasi allen anderen Frameworks die Developer Experience. Und dass es an sich kein Framework ist, sondern ein Compiler, denn dieses Framework wird nicht mit an den Browser ausgeliefert. Das heißt, die JavaScript-Dateien wurden transpiled in den JavaScript, was der Browser interpretieren kann. Aber es ist nicht so, dass da ein Svelte.js mitgeladen wird, wie es jetzt bei Vue.js wäre. Da lädt man noch 20 Kilobyte Vue.js mit runter, wenn man eine Vue-Single-Page-Application aufruft. Und ansonsten Component-based deklaratives Framework.
Wie kamst du denn zu Svelte? Also ich meine, es ist jetzt so, du bist ja jetzt nicht gerade ganz neu dazugekommen in das ganze Business und wie auch wir, haben wir durchaus auch andere Frameworks genutzt. Wir sind ja aktuell dabei, Vue zu nutzen, jetzt schon ein paar Jährchen. Ja, wie kamst du denn zu Svelte? Du bist wahrscheinlich auch aus einer anderen Welt gekommen und bist von einem Framework zu Svelte gewechselt. Wie kam das?
Ich würde nicht sagen, dass ich quasi von Frameworks wechsle, da das eigentlich gar nicht so meine Grundvoraussetzung ist. Es war so, dass ich vor langer Zeit schon mit Vue.js angefangen hatte, extrem begeistert von dem Framework war und absolut extrem begeistert von dem Framework bin. Und ich hatte dann aber auch das Glück einfach, dass ich auch beruflich mit Vue.js gearbeitet habe, da bei einem wirklich großen Projekt, in dem es auch noch um Micro-Frontends und alles Mögliche ging. Und mit Server-Side-Rendering und privat habe ich auch alles Mögliche mit Nuxt.js geschrieben, diverse Homepages für Podcasts oder für Freunde, die ich gemacht hatte. Und dann war aber noch so ein kleiner schwarzer Fleck und das war meine eigene Webseite, die von 2015 war. Und die war geschrieben mit jQuery 2 und Bootstrap 3. Das per se würde ich jetzt aber nicht sagen, dass das jetzt alleine ein Grund ist, zu wechseln von jQuery weg und von Bootstrap. Ich würde die beiden Sachen heute nicht mehr einsetzen, aber ich würde jetzt auch nicht irgendwas austauschen, nur weil es uncool ist oder weil es nicht mehr der neueste Shit ist oder sowas. Allerdings hatten die Frameworks und die Libraries, die ich da eingebunden hatte, einfach Security Risks und ein Update war nicht möglich ohne Breaking Changes. Und dann habe ich mir gedacht, gut, in dem Fall kann ich es dann vielleicht doch neu machen. Und da kam Svelte gerade raus und ich bin ganz einfach so drauf gekommen, dass ein Kollege von mir in der Arbeit für eine Party einen shitty DJ-Player gespielt hat, Spotify API angebunden und das ins Svelte gemacht hat. Und normalerweise war ich die Person, die dann immer was Neues ausprobieren will. Das hat dann irgendwie so ein bisschen, Moment, da hat jemand was vor mir ausprobiert. Und dann habe ich mich irgendwie hingehockt abends um 18 Uhr und habe gesagt, so, ich schreibe jetzt mal die Webseite neu. Ich schreibe einfach das ganze CSS und HTML ab und guck mal, was mit Svelte rauskommt. Und ich habe das Framework davor kein bisschen gelernt. Ich habe bei dem Tutorial die ersten vier Dinger durchgegangen. Da habe ich gelernt, ah ja, okay, das ist ist ähnlich wie Vue, es gibt halt so Components, da ist Scope CSS drin. Und mehr brauche ich nicht, brauche kein State Management, brauche ein bisschen Client-Side-Routing und das war es auch schon. Und das war mit Zepper, dann habe ich das gemacht, dann einfach in Pages-Folder die Components rein und dann hat man die Page-Components. Und nach 2 Stunden war das Ding quasi produktionsfähig und nach 4 Stunden war es mit CSS gestylt und dann war ich fertig und ich auch von Svelte begeistert.
Jetzt hast du gerade noch kurz den Begriff Zepper genannt, vielleicht kannst du das noch ganz kurz erklären für unsere Zuschauer.
Ja, Zepper ist das Framework für das Svelte-Framework, so ähnlich wie es Nuxt für Vue.js ist oder Next für React. Es ist ein Framework für Server-Side-Rendering, pauschal runtergebrochen. Und dann hat man eben diese Erleichterungen drin, dass es den Pages-Folder gibt, den ich gerade benannt habe, sodass man kein client-seitiges Routing mehr selber schreiben muss. Es ist ein Manifest-JSON und eine Service-Worker-JS dabei für den Support von PWAs. Genau.
Zu dem Punkt, dass du gesagt hast, dass du so schnell letztendlich einen Erfolg hattest. Ich glaube, das ist immer, wenn man mit Svelte zum ersten Mal in Berührung kommt, mir geht es nämlich genauso, dass du sehr schnell letztendlich da reinkommst und verstehst, um was es geht und natürlich auch, sagen wir, die Analogien zu allen anderen Frameworks irgendwie siehst und aber super schnell letztendlich dann im Doing drin bist und damit wirklich Sachen umsetzen kannst. Das ist schon etwas, was sehr erstaunlich ist. Und ich finde auch, sagen wir, die Lernkurve ist wirklich sehr, sehr flach. Also, dass du sehr schnell verstehst, um was es geht und die Sachen auch wirklich anwenden kannst. Mhm. Also richtig cool, so vom ersten Eindruck her.
Also ich habe selbst noch nichts in Svelte geschrieben, aber mich natürlich auch vorher ein bisschen beschäftigt. Und ich glaube, der super interessante Aspekt bei Svelte ist ja gerade dieses Compiler-based Framework. Ne? Also das hast du ja gerade schon am Anfang gesagt, so wenn ich jetzt Vue habe, wenn ich jetzt React habe, habe ich halt ein Framework, was ich mit reinlade in meine Applikation und Svelte fährt einen anderen Ansatz und ist halt Compiler-basiert und compiled meinen Code und ist deswegen Minimalcode-Anforderungen, die später in meinem gebildeten Produkt ist. Auf jeden Fall gibt es ja auch ein bisschen Svelte-Code, der damit reinkommt, aber das ist eben nicht so viel wie bei anderen Frameworks. Aber vielleicht kannst du mal erklären, was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass das Svelte Compiler-based ist? Also wieso, was für ein Problem soll das Ganze lösen?
Ja, genau, ich habe jetzt gerade 2 wichtige Punkte angesprochen. Zum einen ist es dieses, dass ich jetzt als Developer sehr gut damit klarkam. Das liegt jetzt tatsächlich an Svelte 3. Denn das Framework war von Anfang an eben auf die User Experience aus. Und das ist eben genau der Punkt, warum ist das ganze Ding denn eigentlich ein Compiler und nicht so wie die anderen Component-Based Frameworks. Und das war so ein bisschen der Plan von Rich Harris, dem Erfinder, dem Autoren. Das ist auch der Mensch, der sich um Rollup kümmert. Und er fand es extrem gut, diese deklarativen Frameworks zu haben. Deklarativ bedeutet ja, dass ich, wenn man das mit früher vergleicht, wie wir früher JavaScript und jQuery geschrieben haben, dass wir dem Browser wirklich explizit gesagt haben, was es zu tun gibt. Das heißt, wir haben einen Button, da drücke ich drauf und dann soll ein Counter hochgezählt werden. Dann zähle ich den Counter hoch, muss aber auch noch den Browser mit einem Document Get Element by ID und dann im Inner HTML oder im Inner Text den aktuellen Countwert mit reingeben. Und das ist wirklich hier JavaScript, hier HTML. Und im Endeffekt habe ich das Ganze ja so geschrieben und getestet, dass ich die Funktion geschrieben habe, die den Event-Listener registriert hat, die was Neues reingeschrieben hat. Und dann bin ich zum Browser gegangen, habe drauf gedrückt und geguckt, ob es überhaupt funktioniert, ob ich den richtigen Button ausgewählt habe oder ob ich aus Versehen jetzt bei 3 Buttons was anzeige oder irgendwie sowas. Und deklarativ heißt ja wirklich, ich kann in meinem Template-Bereich da was hingeben, das binden und das ist dann automatisch verbunden und das Framework kümmert sich darum, dass es miteinander verbunden ist. Das war der gute Ansatz, den er machen wollte, allerdings jetzt ohne, dass man diese Middleware hat. Er bezeichnet die Frameworks wie Vue und React als Middlewares, die man im Browser noch zusätzlich hat und das ist jetzt keine Aussage von mir direkt, aber es ist eine Aussage, die auf Svelte auf der Webseite steht oder bei diversen Workshops von Rich Harris, dass das dazu führen kann, dass das Ganze ineffizient wird. Bei diversen Performance-Tests kommt es vielleicht auch ein bisschen raus, dass Svelte ein bisschen schneller ist. Generell muss man mit Svelte weniger Code schreiben, aber das sind natürlich jetzt alles Benchmark-Tests. Und wir reden hier schon von einem Bereich, dass wir hier alle mit Hochpower-MacBooks und Laptops und Handys sitzen, die natürlich auch sehr, sehr schnelle Browser haben. Das heißt, inwiefern das beim Browser tatsächlich merkbar ist, dass das schneller ist, ist vielleicht bei uns in unserer Situation jetzt nicht so auffällig. Eine andere Situation ist es tatsächlich, wenn man irgendwo in einem Land wohnt, wo es einen Unterschied macht, ob ich jetzt noch 20 Kilobyte Framework runterladen muss oder nicht, dann hat es da definitiv den Vorteil. Und er meinte einfach, er kann den gleichen Effekt machen, wie es bei den anderen Frameworks gibt, aber ohne Framework. Das war das Ziel.
Ich glaube, so ein Hauptgedanke von Rich Harris war ja auch zu sagen, es muss ja nicht nur letztendlich die JavaScript oder sagen wir dieses Framework von 20 Kilobyte bei Vue jetzt zum Beispiel runtergeladen werden, sondern der Browser muss das natürlich auch interpretieren. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn du so einen Compiler-based Ansatz hast, dass wirklich nur der Code, der für die Ausführung dieser Funktion zur Anzeige dieser Seite notwendig ist, wirklich auch dann irgendwie vorhanden ist, alles andere gar nicht interpretiert werden muss. Und dadurch natürlich auch dieses enorme Performance-Vorteil jetzt auf Svelte-Seite gegenüber herkömmlichen Frameworks eben passiert.
Ja, das ist ein Punkt, der wahrscheinlich ganz, ganz oft vergessen wird, dass das ja auch so ein bisschen anders ist für uns in der Webentwicklung als mit anderen Programmiersprachen, dass wir shippen vielleicht minifiziertes JavaScript, aber wir shippen einfach nur JavaScript. Das muss halt erstmal interpretiert werden, das ist auf jeden Fall wichtig und da bei Svelte ist schon fertig.
Von der Größe, ich meine, du hast ja trotzdem Funktionalität. Also selbst wenn du es irgendwie vorher schreibst, dann muss es ja trotzdem irgendwie übersetzt werden in was die gleichen Effekte irgendwie bringen. Ja. Wie unterscheidet sich das denn in den Größen, was wirklich hinten rauskommt, wenn man eine Standard, ich weiß nicht, auf welcher Skala man das gut machen kann, eine Standard-Site oder ein Standard-Use-Case einer normalen Website oder in welchen Vergleichen man das am besten macht?
Es ist auf jeden Fall so, wenn ich jetzt mehrere Components habe und ich sage mal, ich brauche jetzt von Svelte das Feature für eine Transition extra und das Feature für das State Management extra, dann lade ich das natürlich nicht irgendwie bei diesen 500 Komponenten einzeln mit rein, sondern das ist dann getreeshaped und gecached und kommt natürlich auch nur einmal. Das ist ein wichtiger Unterschied, der mir am Anfang Sorgen gemacht hat, wenn ich das alles schon compiled ausliefere. Aber ansonsten, gerade wenn ich jetzt mal Vue.js und Svelte vergleiche, ist es bei Vue genau der gleiche Ansatz. Da habe ich auch einen extrem kleinen Kern und nur wenn ich State Management tatsächlich brauche, dann lade ich Vue.x mit rein. Und nur wenn ich den Router tatsächlich brauche, dann lade ich den Vue-Router mit rein. Also bei so Mini-Portfolio-Seiten bei den Benchmarks sah es so ein bisschen besser aus. Ich kann jetzt keine Tests von mir sagen. Ich habe noch nie jetzt eine Seite einmal mit Nuxt geschrieben und einmal mit Zapper und geschaut, was rauskommt. Ich denke, im Endeffekt ist, glaube ich, der Unterschied gar nicht so groß, wie es vielleicht sein könnte, gerade mit Vue 3, was kommen soll. Dementsprechend würde ich jetzt nämlich auch nicht sagen, wir müssen jetzt alles, was wir mit Vue geschrieben haben, zur Svelte umziehen. Es ist vielleicht ein Unterschied, wenn man das mit einem Full-Framework wie Angular gemacht hat, was dann einfach zu overpowered war, wo man Features mit ausgeliefert hat, die man im Browser gar nicht benötigt oder bei der App gar nicht benötigt, dass es da natürlich einen Unterschied macht.
Ich glaube, in der Vergangenheit war es natürlich so wie bei Vue 2, dass du halt nicht letztendlich die guten Möglichkeiten zum Tree-Shaking hattest, weil alles an dieses globale Vue-Objekt gebunden wurde. Das wird natürlich jetzt mit Vue 3 aufgelöst und deswegen hast du auch da, sagen wir, den Tree-Shaking-Support und das ist etwas, was halt Svelte gleich mitgebracht hat. Ich hatte nur so Zahlen gefunden, also so eine kleine To-Do-App, die ja jeder gerne letztendlich als Benchmarks implementiert, die ist bei Svelte ungefähr so 3,4 Kilobyte groß und du hattest halt bei Vue 2 immer noch diese 20 Kilobyte Runtime, die du halt unterhalb deinen 3 Kilobyte Code mitschippen musstest. Und da war halt schon der Unterschied deutlich da. Bei Vue 3 wird sich natürlich dann das deutlich verringern.
Genau, also bei diesen Portfolio-Seiten, da wirkt dann in den Benchmark-Tests Svelte besser. Was heißt wirkt? Es ist dementsprechend besser, weil das Framework eben nicht mitkommt. Aber genau das ist eben der Unterschied. Wenn jetzt eine Applikation dementsprechend größer und komplexer wird, ich habe dafür noch keine Benchmarks im Endeffekt gesehen.
Was ich noch so als Vorteil irgendwie anmerken wollte oder was natürlich so oft genannt wird, dass natürlich du immer, wenn du irgendwie ein Framework verwendest, auch bei Komponenten, die du einbindest, immer sicherstellen musst, dass die halt auch auf diesem Framework basieren und das natürlich etwas ist, was Svelte halt einfach eliminiert, indem er sagt, ich bin eigentlich völlig unabhängig von dem Framework, kann ich natürlich auch ja wirklich Komponenten nebeneinander bauen, ohne da eben eine Framework-Abhängigkeit reinzuziehen. Also bist einfach vielleicht nicht so stark gebunden an das, was andere Komponenten letztendlich von dem Framework adaptiert haben und mitverwendet haben. Deswegen kannst du feingranularere Komponenten für einzelne Bereiche der Seite bauen, die aber völlig unterschiedliche Technologien verwenden.
Ja. Vielleicht können wir jetzt in dem nächsten Step mal ein bisschen nochmal auf so, ich glaube, dann können wir auch auf Syntax, aber generell vielleicht nochmal ausgehen von diesem ganzen Ansatz der Reaktivität. Wir haben ja bei anderen Frameworks so, dass wir den Virtual DOM haben, den wir aufbauen, dass wir die ganze Zeit, ich glaube, wir haben es immer so ein bisschen jetzt gerade umschifft, aber noch nie so wirklich so explizit jetzt nochmal erklärt, dass wir ja bei Vue, React und so weiter, wird ein virtueller DOM vorgehalten, der immer komplett gedifft wird und geschaut wird, okay, was muss ich updaten? Und das ist ja genau so ein Ansatz, der den Svelte jetzt anders macht, eben durch diese Zu-Compile-Zeiten, da wird eben dieser virtuelle DOM gar nicht mehr vorgehalten. Kannst du so ein bisschen dazu erklären, wie eigentlich Svelte das dann jetzt genau macht? Also was macht jetzt Svelte da im Hintergrund, um eben den HTML-DOM zu updaten?
Ja, also für diejenigen, die jetzt auch die Svelte-Syntax noch nicht gesehen haben, da kann man einfach mal bei Svelte bei der Homepage draufgehen. Da gibt es dieses Tutorial und da sieht man bei den ersten 3-4 Beispielen schon sehr, sehr gut, in welche Richtung die Syntax geht. Und diese Richtung ist extrem, extrem Boilerplate-frei. Das heißt, keine Strukturen, keine Objekte. Man schreibt tatsächlich einfach nur JavaScript. Und jetzt ist die Frage, wie schafft man es dann, dass dieses einfach nur JavaScript aber plötzlich deklarativ wird und plötzlich reaktiv wird? Und gut, generell gibt es das Template-Binding. Da sieht der Compiler im Template, ob irgendwas davon jetzt kein String ist, den man als Webentwickler reingeschrieben hat, sondern ob das eine gebindete Variable war, die man dann in so einmalige Curly Braces reingeschrieben hat. Und sorgt da schon mal für eine Reaktivität, dass ich das dann updaten kann. Und hier ist der große Unterschied, dass genau Svelte jetzt sieht, okay, an dieser Stelle ist Reaktivität vorhanden, an dieser Stelle werden Updates kommen. Und das scheint ein sehr großer Unterschied zu sein, im Gegensatz zu den anderen Frameworks, die den ganzen DOM anschauen, dann das Virtual Diffing machen, um dann wirklich nur den richtigen Part davon auszutauschen. Und im Gegensatz dazu weiß Svelte schon vorher, was davon reaktiv sein wird und was sich ändern wird. Und daher gibt es dieses Virtual Diffing nicht mehr, sondern es wird direkt bei dem DOM dort eingegriffen, was änderbar ist. Und wenn man im JavaScript das sich anschaut und jetzt sowas wie Computed Properties nachbauen möchte, zum Beispiel, ich habe ein let number gleich 2, und ich möchte jetzt ein Let doubled haben mit 2x2 und dann mache ich das mit einer speziellen Syntax. Das ist eine JavaScript-Syntax, das ist keine Svelte-Syntax, aber eine Syntax, die man meistens noch nicht gesehen hat. Das sind Label-Statements. Label-Statements beginnen mit einem Dollarzeichen, Doppelpunkt und dann einem Namen und ist gleich. Und diese Syntax hat sich Svelte einfach genommen, weil, naja, das ist schon da, das ist JavaScript, das ist valides JavaScript, ist jetzt eigentlich noch nichts für was anderes großartig wird das benutzt, also benutzen wir es dafür, um zu sagen, okay, das ist was wir auch reaktiv haben wollen. Das heißt, wenn ich meinen Wert von der Number auf 4 ändere, kommt dann bei Doubled automatisch 8 raus. Und das machen sie, wenn man im kompilierten Code nachschaut. Dann kann man das, da gibt es ja so REPLs, wo man dann den JavaScript-Code dazu sieht, dann sieht man, dass da ein Invalidate stattfindet und dieses Invalidate sorgt dann dafür, dass der neue Wert dann in den DOM kommt.
Ja, ist ja ganz cool. Das ist das Schöne, was man im Compile-Statement machen kann, ne? Einfach zu schauen, dass dann da immer diese Invalidate-Funktion einfach aufgerufen wird. Ne? Und ich fand es ganz interessant, weil gerade dieser Punkt mit den Label-Statements war mir vorher in JavaScript auf jeden Fall echt noch gar nicht bewusst. Ne? Dass man, ich glaube, die einzigen Beispiele, die ich dafür gefunden habe, so ist es ja, glaube ich, dass man zum Beispiel kann man in den Break- und Continue-Statements nutzen, wenn man in irgendwelchen Loops drin ist. Also wenn ich in einem Switch-Statement bin und das in einem For-Loop läuft und ich in dem Switch-Statement aus dem For-Loop rausbreaken möchte, kann ich diesem For-Loop so ein Label geben, dass ja irgendwas ist, Name, Doppelpunkt, und dann kann ich dann sagen, okay, break diesen Namen, wenn ich an diese Stelle komme. Aber echt ganz interessant, dass sie dieses Konzept nutzen und damit reaktive Komponenten oder reaktive Properties definieren. Also wenn ich die Syntax dann richtig verstehe, wenn ich das vergleiche mit irgendeinem anderen Framework, dann wäre es einfach so, dass ich in meinem JavaScript halt jede Property, die irgendwie reaktiv sein soll in meinem HTML, da schreibe ich einfach davor, hast du jetzt gerade gesagt, Dollar Doppelpunkt. Also einfach, ich gebe dem ein Label mit dem Namen Dollar. Und jede Property, die dieses Label hat, ist ab dann reaktiv. Und ich kann das so nutzen wie in jedem anderen Framework auch in meinem HTML. Und es wird reaktiv neu gerendert.
Ja, das ist was ich eben als Developer Experience als extrem elegant finde. Ja, mal klar, man muss sich mal kurz in das Muscle Memory das reinbekommen, das so zu schreiben. Aber bei Vue, immer noch ein bisschen Fan, aber bei Vue hatte ich schon das Problem, wenn ich mal Properties machen wollte oder Variablen machen wollten, die aber gar nicht reaktiv sind. Und ich wusste immer nicht, soll ich das jetzt in Mounted reinschreiben? Schreibe ich das in Created rein? Schreibe ich das in Data rein? Aber in Data will ich es auch nicht reinschreiben, weil dann ist es ja reaktiv. Das soll gar nicht reaktiv sein. Ich brauche nur einmal einen String, den ich mir machen möchte. Oder schreibe ich das oberhalb der View-Instanz, wo es nicht im Sys-Scope drinnen ist. Und ich wusste immer nicht so genau, was ich machen wollte. Und das war ein bekanntes Problem bei View 2. Danach habe ich häufiger gegoogelt und was, ja, machst halt in Created, machst halt in Data, mach halt das oder das. Aber das war so ein bisschen, wo ein das Framework schon so ein bisschen in so eine Richtung gedrängt hat. Und das kann einem bei Svelte dann wiederum nicht passieren, weil kein Framework-Code vorhanden ist.
Aber es ist ja auch schon so, dass du ja auch reaktive Properties definieren kannst, indem du einfach nur sozusagen eine Let-Variable definierst in deinem Scriptblock. Die ist ja auch an sich per se reaktiv. Also das, was du mit dem Dollar-Doppelpunkt ausdrückst, sind eigentlich nur so eine Art Watcher, weißt du, wie du es von Vue kennst, dass du sagst, du möchtest jetzt zum Beispiel eine Computed-Property auf andere reaktive Teile irgendwie watchen lassen und zum Beispiel dann eine Berechnung machen, wenn sich irgendwie eine Ausgangsvariable dann ändert und dann ein Ergebnis zurücklegen. Du könntest aber auch zum Beispiel in so einen Dollar-Doppelpunkt auch einen Konsole-Log reinmachen. Das heißt, jedes Mal, wenn sich irgendeine normale Let-Variable irgendwie ändert, würde auch, sag mal, dieser Watcher dann eigentlich ausgeführt werden und ein Konsole-Log-Statement schreiben. Also dieses Dollar-Doppelpunkt ist eher so eine Art, ich würde sagen, mit dem Watch vergleichbar bei Vue. Mhm. Dass du sagst, du möchtest explizit auf einen Bereich überwachen und den überprüfen. An sich ist per se erstmal alles reaktiv, wenn es reaktiv sein muss.
Ich müsste also gar nichts mit Dollar-Doppelpunkt schreiben, um einfach nur, wenn es einfach reaktiv sein sollte, sobald ich darin irgendwie, genau. Dann verstehe ich es richtig, wenn ich eine Let-Variable mache, die irgendwie abhängt von einer anderen, also keine Ahnung, was war gerade dein Beispiel, Vanessa, das du genannt hast, irgendeine Number.
Da haben wir so einen Double-Wert.
Let-Double ist dann, ja, einfach Let-Double equals Single mal 2 oder so, und ich möchte, dass, wenn sich Single verändert, sich Double auch verändert, dann müsste ich Double annotieren mit einem Label, mit diesem Dollar-Doppelpunkt.
Vielleicht probiert das der Julio gerade nebenbei aus.
Ja. Ich habe es gerade noch mal ins Gedächtnis gerufen. Also wie gesagt, ist alles noch ein bisschen neu. Aber das Doubled musst du dann auch gar nicht mehr als Let-Variable definieren, sondern du schreibst eigentlich nur Dollar-Doppelpunkt, Doubled gleich Single mal 2.
Ah, okay.
Und das ist halt einfach sozusagen eine Eigenschaft von diesen Label-Statements, dass du es gar nicht mehr explizit deklarieren musst, eigentlich diesen Bereich. Ja, und ich glaube, die Reaktivität kommt eigentlich dadurch zustande, dass du natürlich die initiale Variable wie Single jetzt zum Beispiel in einem Template verwendest und deswegen letztendlich der Compiler weiß, hey, an der Stelle brauche ich eine Reaktivität, weil ich hier irgendwas ins Template eingebettet werden kann, was über einen Code während der Laufzeit irgendwie verändert werden kann.
Ja, da gibt es auch eine bestimmte Reihenfolge, die der Compiler auch für einen erledigt. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie versucht, einen Konstrukt zu schreiben, wo ich dann einen Wert habe mit der einzelnen Number, mit einer Double Number und dann mit einer Quadruple Number, dann ist quasi die Reihenfolge, in der ich das initialisiere, relativ egal, solange es noch eine valide JavaScript-Syntax ist, weil Svelte schon auch tatsächlich durchgeht, in welcher Reihenfolge die voneinander abhängig sind und die dann auch in der entgegengesetzten Reihenfolge dann updaten. Das heißt, vielleicht ein spannender Use Case, wenn man irgendwas in seinen JavaScript-Part macht, was niemals eine Rolle spielen wird im Template oder woanders, ob es dann überhaupt ausgeführt wird, wenn niemand wirklich drauf zugreift, könnte man vielleicht mal auch Spaß ausprobieren. Aber es ist halt einfach da ein sicheres Framework, dass man da jetzt keine Nebenläufigkeit hat oder ähnliches.
Sehr gut. Wie ist denn vielleicht, wenn wir, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Svelte, ich bin jetzt gerade gedanklich so dabei, wir haben ja, es ist komponentenbasiert, das heißt, ich habe meine verschiedenen Svelte-Komponenten, die ich schreiben kann, wenn ich jetzt so verstanden habe, sind die auch, so wenn man sich ja diese Tutorials so ein bisschen anschaut, sind die ja wirklich minimal, was ich dafür schreiben muss, ne? Das fand ich beim ersten Mal anschauen doch auch schon nochmal sehr interessant, das hast du ja gerade ganz am Anfang auch nochmal gemeint, dass du wirklich sehr, sehr wenig Boilerplate hast, also ich kann eigentlich reines HTML schreiben, ich glaube, ich brauche jetzt auch, wie bei zum Beispiel Vue, gar keinen keine Wrapping-Komponente mehr, also ich brauche kein Template oder sowas mehr in meinem HTML, das heißt, ich kann einfach plain HTML schreibe ein bisschen JavaScript dazu, also eigentlich, wenn ich in meinem JavaScript einfach nur eine Variable definiere, sie in HTML ein Headline schreibe und da die reaktive Variable reinschreibe, mehr brauchst du eigentlich gar nicht, um eine Komponente zu schreiben in Svelte, ne? Also es ist wirklich schon sehr minimal, was ich da schreiben muss.
Ja, vollkommen korrekt. Es geht sogar noch weiter mit, zum Beispiel, das, was für mich am erstaunlichsten war, wenn man irgendwas registrieren möchte, also andere Child Components. Man importiert das File als JavaScript-File und benutzt es im HTML-Code. Das ist Wahnsinn.
Cool. Und wie ist es generell so mit, also ich gehe davon aus, dass ich alle anderen Features, so die so die anderen Frameworks mitbringen, auch habe. Also ich kann, keine Ahnung, ich kann ganz normales, wie definiere ich denn beispielsweise eine Property, die ich binde von Komponente zu Komponente? Also irgendetwas, was ich von einer Komponente an die nächste übergebe. Wie mache ich denn das, also keine Ahnung, in Vue schreibe ich, wenn du jetzt TypeScript-Class schreibe, also eine Add-Prop-Property, die ich irgendwie vorher definiere, wie übergebe ich da was? Wie weiß ich, was ich übergeben kann?
Also, wenn ich bei der Mutterkomponente bin, dann habe ich eine x-beliebige Variable und die übergebe ich auch per HTML-Attribut an die Kind-Komponente runter. Die spezielle Syntax ist dafür, dass ich auch wieder die Curly Braces verwende, wie ich es jetzt auch für einen String machen würde, den ich gerne im HTML-Template dann einbinden möchte. Und dann habe ich eben mein Attribut. Zum Beispiel, wir wollen was runtergeben wie einen href. Dann kann ich tatsächlich schreiben href equals in Curly Braces href. Und um das dann bei der Kind-Komponente anzunehmen, diesen Wert, wieder eine kleine spezielle JavaScript-Syntax, an die man sich gewöhnen muss, nämlich, dass man das mit export let href dann annimmt im JavaScript-Block der Kind-Komponente und somit habe ich dann Zugriff auf diese Property, die die Mutterkomponente mir runtergeben wollte. Ich finde es auch recht erstaunlich, dass es in jedem Beispiel immer ein export let ist. Ich habe bisher noch keine Begründung gefunden, warum. Ich habe es auch mit export const probiert und es schien auch zu funktionieren. Aber der Default, der überall steht, ist export let, deswegen baue ich das einfach mal nach, obwohl ich es immer noch nicht ganz verstanden habe. Vielleicht hat ja jemand eine Antwort. Aber das war eigentlich auch schon alles an der Magie, was man tun muss. Das Gute ist, das ist ein kleines Feature, was ich bei Vue vermisse, ist eben genau diese Curly Braces, die ich benutzen kann, um was runterzugeben. Sind gleichzeitig auch ein Destructuring, das ich da benutzen kann. Das heißt, ich spare mir einfach sowas, wie wenn ich jetzt das href runtergeben möchte, dass ich schreiben muss href equals curly braces href, sondern ich kann einmal href schreiben und ich gebe eben genau die Variable schon mit runter und muss dieses ist gleich nicht mehr schreiben. Das ist tatsächlich mir ein bisschen komisch aufgefallen, nachdem ich ein bisschen Svelte geschrieben hatte, dann zum Vue gegangen bin, mir dachte, oh Gott, warum muss ich das als einzeln schreiben? Es ist Jammern auf hohem Niveau. genauso aber ja. Auch ein kleiner Workaround oder ein kleiner Hack, den man da machen kann, ist, dass man komplette Objekte runtergibt. Zum Beispiel, ich habe wirklich mein Objekt Link, wo alles Mögliche mit drin steht und kann dann in dem Destructuring in der Kind-Komponente die Sachen annehmen. Zum Beispiel in der Kind-Komponente nehme ich gar nicht das Link-Objekt an, was mir übergeben wurde, sondern einzelne Sachen wie einen Title, wie der href, wie ob das Target etc.
Ich sehe gerade, ich habe gerade so parallel gerade ein bisschen in den Chat hier auch bei YouTube geschaut. Es wird auf jeden Fall gerade rege diskutiert. Also ich glaube, diese ganze Svelte-Syntax und so ist auf jeden Fall schon sehr interessant für viele Leute. Zum Beispiel der Harry ist hier gerade auch sehr stark am Schreiben. Jetzt auch nochmal hier unser Beispiel nachgebaut mit let a equals 42 und dann dieses $b. Jetzt fragt er auch, ob sich dann a einfach ändert. Also $b equals a mal 10. Also ändert sich b, wenn sich a auch verändert. Und ja, das ist so. Er hat es auch gerade geschrieben. Woran hängt es denn jetzt so? Und ich glaube, da muss man nochmal klar sagen, ne? Das ist, was Svelte mitbringt. Svelte ist der Compiler, der daraus dann sozusagen den Code macht, der hinten reaktiv rauskommt. Also dieses Dollar ist einfach nur dieses Label-Statement, was von JavaScript genutzt wird, aber das macht eben der Compiler. Also dafür musst du dann schon Svelte benutzen. Also einfach nur, weil er schreibt, er will es in Node testen, einfach nur in Node testen geht nicht. Dafür brauchst du dann schon Svelte. Das macht eben dieser Compile-Step dann da draus. Cool. Aber ich meine, dieses Compiling ist ja schon interessant. Dadurch kann man ja schon viel auch mitbringen. Meine nächste Frage wäre jetzt ein bisschen mit dem Compiler. Würdest du denn, Vanessa, was bringt denn Svelte noch so mit? Weil ich meine, wenn jetzt Svelte wirklich seinen eigenen Compiler schreibt, dann kann man ja bestimmt auch noch ganz interessante Dinge so tun, wenn man seinen eigenen Compiler mitbringt. Also neben jetzt gerade dieser Reaktivität, dass wir den virtuellen DOM nicht mehr brauchen, gibt es sonst noch so ein paar coole Features, wo du sagst, das unterscheidet Svelte wirklich auch von Vue und React oder ähnlichen Frameworks? Angular nicht zu vergessen.
Oder Elm oder Ember oder sonst was. Hast du gerade einen konkreten Gedanken im Kopf, was man alles noch anstellen könnte?
Ich habe einen ganz coolen Anwendungsfall, den ich halt super fand. Es ist ja zum Beispiel bei Vue so, dass man letztendlich die Events immer aus den Child-Komponenten an die Parent-Komponenten wirklich händisch hochbabbeln muss. Und da gibt es in Svelte eine sehr einfache Syntax, indem man zum Beispiel keinen Event-Händler an die Direktive bindet. Und das bedeutet zwar, du nimmst das Event zwar entgegen, aber also du leitest es einfach weiter. Und das ist so, dass wir in Vue dafür jedes Mal letztendlich einen Codeblock brauchen, um zu sagen, Click-Event wird aus einer Child-Komponente wirklich auch weitergereicht an alle Komponenten. Und das erledigt Svelte da mit einer sehr einfachen Syntax, was ich super nice fand. Also man findet sehr viele Shortcuts eigentlich in Svelte, die gefühlt einem so wirklich beim Programmieren das Leben ein bisschen einfacher machen.
Kannst du das nochmal erklären? Wie genau ist die Syntax, die ich da jetzt schreibe?
Du hast zum Beispiel jetzt irgendwie, dass das Child-Event, dass die Child-Komponente jetzt ein Click-Event irgendwie auslösen würde. Und dann würdest du ja eigentlich, sagen wir mal, in der Parent-Komponente, wenn du es noch weiter hochreichen wollen würdest, würdest du schreiben, on Doppelpunkt Click ist gleich Emit-Click oder
Dispatch wäre es bei Svelte.
Oder Dispatch, genau. Und dann würdest du bei Svelte einfach schreiben, On-Doppelpunkt-Klick und lässt dann einfach sozusagen den Event-Header leer. Und das heißt zwar, er reagiert, er nimmt zwar, sag mal, dieses Event entgegen, reicht das aber weiter, einfach im Dombaum dann weiter hoch oder in dem Objektbaum.
Ah, okay.
Also lässt sozusagen den Händler dann weg.
Cool.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessantes Verhalten. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich eigentlich generell davon halte. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich dann komplexere Views-Sachen geschrieben habe, bin ich straight in diese Situation reingerannt und habe mich auch komplett verrannt, für eine ganze Woche wahrscheinlich, wo ich genau das Problem hatte von diesem Event-Drilling oder Event-Prop-Drilling, wo eben das Problem ist, man fängt an mit seiner Komponente, denkt sich, man braucht hier nur ein Bildchen und drei Buttons und das wird alles ganz, ganz klein und man braucht nur eine Komponente dafür. Im Endeffekt kommt man dann aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen mit 8 Komponenten raus. Und dann hat man aber das Problem, man muss das halt immer an Parent und Parent und Parent weitergeben, bis man dann halt quasi beim Root-Element ist und nur das Root-Element braucht jetzt quasi diese Information. Und dann hat man nämlich genau das, dass man den Klick emittet, dann der Parent emittet den Klick, der Parent emittet den Klick, bis wir endlich mal beim Root angekommen sind, was extrem nervig ist zu schreiben. Einmal das Event umbenannt, einmal was anderes geändert, die Komponenten geändert und dann ist alles so coupled und dann hat man gar nicht mehr diese Single Responsibility auf diesen Komponenten und es ist alles schon so wieder gecoupled. Irgendwann habe ich dann damals festgestellt, naja, ich hätte vielleicht von Anfang an mal Vuex und State Management verwenden sollen. Ich hatte da ganz am Anfang so ein bisschen Bammel davor. State Management ist komisch. Also ich kam von Backbone.js und JavaScript und ES6 oder ES5. Das war mir alles sehr noch merkwürdig mit diesem Vuex. Und dann hatte ich den State.js allerdings, oder Store.js allerdings mal gebaut, habe mir dann eine Mutation geschrieben, einen Getter geschrieben und eine Action geschrieben und dann war die Frage auch geklärt. Dann hat halt nur das unterste Kind hat das dann in den Store geschrieben und nur das Root hat drauf gehört. Und dadurch fand ich es dann aber schon wiederum bei Svelte extrem spannend, dass es da auch diesen Set-Context und Get-Context etc. gab. Und dieses, was wir gerade hatten, dass man das so hoch schon babbeln kann, aber eben ohne weiteren Code, sondern einfach wirklich nur weiterreichen, ohne Boilerplate-Code dazu. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es da auch noch ein Feature mit Kontext, wo ich dann in dem Scope meiner Komponenten, in der Parent-Komponente und in allen so Tree-Komponenten, die ich drunter habe, auch noch einen eigenen Kontext habe. Also quasi fast ein Store, aber nicht ein ganzer Store, sondern ein Mini-Store, so ein Module-Store. Und dafür kann ich dann auch sowas verwenden. Und dann wiederum gibt es ein ganzes Feld-Store. Und hier fand ich es jetzt so ein bisschen kompliziert dann, an welcher Stelle ich dann was verwende. Und ich glaube, das ist dann was auf Fragen, die man stößt, sobald die Applikation größer wird. Benutze ich den Store? Benutze ich diesen Kontext? Oder bubble ich da was hoch? Weil das geht auch ganz cool mit nur einem Wort. Und ja, das ist jetzt genau der Punkt eben bei Svelte. Es ist halt noch super neu. Das war Vue auch mal, das war React auch mal. Das ist ein bisschen andere Geschichte, weil da steht Facebook dahinter. Aber das kann halt sein, wo man dann wirklich auf Probleme stößt, die noch nicht gelöst sind, wo es noch keine 100 Stack Overflow-Fragen dafür gibt und wo man das vielleicht auch einfach dreimal schreibt, weil man sich dreimal umentscheidet, wie es dann im Endeffekt am besten wird. Aber das kommt dann natürlich mit der Zeit. Und das kommt auch nur, wenn es möglichst viele Leute dann einfach auch benutzen. Dann werden auch möglichst schnell diese ganzen Fragen wahrscheinlich beantwortet.
Ja. Aber wie ist es denn aktuell so, jetzt, wenn man gerade, du hast ja den Aspekt Community angesprochen, so ist es denn so, dass es schon eine große Community gibt, wo man sich darüber austauschen kann und irgendwie du viele Fragen oder vielleicht auch schon Antworten in Stack Overflow dazu findest? Oder hat man schon noch, wenn man Svelte jetzt aktuell nutzt, das Gefühl, man ist ein bisschen auf einer einsamen Insel und ja, ist ein bisschen allein unterwegs mit seinem Problem? Man ist der erste Pionier, der jetzt die Probleme lösen muss, so.
Also großes relativ. Es gibt einen Discord, da bin ich auch rein, als ich mit Zepper-Problemchen hatte, wie ich dann jetzt diese dynamischen Seiten mache mit Slugs und sowas, weil ich da genau eben das Problem hatte, dass ich mit Google nicht weitergekommen bin und auch bei der Dokumentation nicht weitergekommen bin. Sowohl bei Vue als auch bei Svelte ist mein erster Ansatz, ich gehe immer gleich zur Dokumentation, anstatt dass ich google. Dann google ich und dann aber auch wirklich keinerlei Antwort gefunden. Ich habe schon 2-3 Stunden probiert, habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal in Discord rein. Vielleicht andere Zeitzonen, aber vielleicht antwortet jemand. Und ich habe recht sehr schnell meine Antwort bekommen. Da gibt es Zepper-Channels, Welt-Channel, alle möglichen Channel. Und da scheint auf jeden Fall rege Gespräche zu sein. Aber es ist ein Punkt, ob man das jetzt als Vorteil oder als Nachteil sehen wird, keine Ahnung. Es ist zumindest ein Fakt, dass da keine Company dahinter steht, wie auch bei Vue, im Gegensatz zu Angular und React. allerdings auch wirklich keine festangestellten Personen, die, glaube ich, schon bei Vue schon vorhanden sind. Da ist kein einziger auf Fulltime drauf. Allerdings, wie gesagt, es ist dann dementsprechend auch nicht in eine bestimmte Richtung, die sich entwickelt, sondern es ist dann nur Community getrieben.
Ich würde einmal eine Frage einblenden von einem guten Bekannten aus dem Podcast. Sevi hat nämlich was gefragt. Ist der von Svelte generierte JS-Code ES5 oder neuer? Also muss man den noch babeln für ältere Browser?
Also für ältere Browser muss man den babeln. Das ist ganz einfach im Rollup möglich, dass man Babel hinzufügt oder auch andere Preprocessors wie Sass, Less, sonst was kann man ganz normal hinzufügen. Das ist dann relativ äquivalent zu den anderen.
Also du hast am Ende eigentlich ein normales Webpack oder Rollup-Setup, um das wirklich dann an die Browser zu shippen.
Ja, habe natürlich dann gleich Rollup genommen statt Webpack. Aber ehrlich gesagt kann ich dazu auch nichts sagen, weil das war da, hat funktioniert. Konfiguration, das war wieder so eine Zero-Configuration-Dings und funktionierte und habe mich nicht weiter drum gekümmert. Ich denke, dass man auch solche Sachen muss wie CSS minifizieren. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob das jetzt automatisch mitkommt oder nicht. Bei Vue bin ich mir sicher, dass man es quasi immer noch extra hinzufügen muss. Gebraucht habe ich dann doch ein paar Änderungen, als ich Tailwind CSS hinzugefügt habe. Jetzt kann man wieder so ein bisschen zu dem Nachteil von der Community, von der Dokumentationssache, das war aber bei Vue 1 auch der Fall, dass sogar von Tailwind CSS selber war, die Dokumentation, wie man das bei Supper einbaut, war einfach nicht mehr korrekt oder war nie korrekt. Ich weiß es nicht, hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Da musste ich dann auch wieder so ein paar Stunden rumtun, bis es dann irgendwie funktioniert. Mittlerweile gibt es eine gute Lösung. Ich glaube, ich habe eine schlechte Lösung, die aber auch funktioniert, die ändere ich jetzt nicht. Da mache ich im Endeffekt, dass ich bei meinem NPM-Run-Build einfach die Tailwind-Index-CSS bilde und mir dann Bildordner rüberschiebe. Das funktioniert allerdings. Und dann brauchte ich für Tailwind-CSS natürlich noch Purge-CSS, was im Endeffekt hieß, ich brauchte Post-CSS. Aber das wiederum, das war in 3 Minuten rüberkopiert und hat funktioniert.
Sehr gut. Können wir gleich noch eine Frage hinterher schießen. Harry fragt, gibt es Unterstützung für TypeScript?
Ja, weil es ist ja auch nur JavaScript. Also es gibt jetzt keinen Grund, da TypeScript sozusagen nicht zu unterstützen. Ist jetzt nicht so default dabei, wenn man anfängt. Ich glaube, Angular ist es ja, sind es ja alles einfach dann .ts-Files. Da kann man ja gar nichts dagegen machen wahrscheinlich.
Ja, Stefan ergänzt gerade noch, er hatte noch geantwortet zu der Frage zur Unterstützung von TypeScript incomplete. Im HTML geht es nicht.
Wie bei Vue auch.
Ja, das kann auf jeden Fall sein.
Okay, also im HTML schreibt man weiter in JavaScript. Okay, aber vielleicht nochmal noch einen anderen Punkt ein bisschen aufzumachen. So, wie sieht's denn grundsätzlich aus? Weil ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte zumindest mal Rich Harris einmal diesen Introductory Talk gesehen. Das wurde auch, glaube ich, vorhin mal hier in den Kommentaren genannt. Das fand ich echt auch nochmal inspirierend. So, die erste, es geht irgendwie 35 Minuten, so kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Können wir mal in die Shownotes packen. Und da hat er auch ein bisschen noch über Animationen geredet. Also was bringt denn Svelte mit, was Animationen angeht und wie kann ich Animationen so schreiben?
Einiges. Ich glaube, das macht dem Rich Harris auch einfach Spaß. Ich glaube, so, das ist so ein bisschen sein Hobby, gerade auch dann, wenn es in Richtung die Free geht. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Talk das war. War das mit dem Vergleich auch mit der Performance, wenn man da wenn man so schreibt und dann kommen da so Animationen von den getippten Sachen?
Genau, da, genau, ja. Das hat er da auch gezeigt. Und ich glaube, bei Animation hat er auch diese To-Do-List, wo es dann von links nach rechts geht und so. Ja, genau, okay. Das war der Talk. Den sieht man direkt auf der Startseite, wenn man in diesen Introductory-Blog geht. Der ist sehr gut.
Ja, habe ich auch gesehen, kann ich auch nur empfehlen. Ich finde es ein bisschen lustig, weil es da ja so ein bisschen gegen React geht. Aber das lasse ich so stehen, wie er es gesagt hat. Also die Transitions und Animations sind extrem elegant gelöst. Ich muss auch dazu sagen, das finde ich bei Vue ist aber auch der Fall. Da gibt es auch genau die ähnliche Unterstützung meiner Meinung nach. Es kann allerdings auch sein, dass Rich Harris es nochmal besser rüberbringen kann, weil er es auch gleich im Core so mitliefert. Also während man bei Vue vielleicht so mal zum Beispiel von Sarah Dressler nochmal so ein paar extra Tutorials dafür anschauen muss, ist es einfach so bei Svelte mit integriert, dass man auch wirklich als Frontend-Entwickler wirklich nochmal dahin gepusht wird, so hey, du, das ist jetzt einfach. Ist jetzt einfach mit den Animations. Können wir jetzt machen. Die basieren alle an sich auf CSS, sodass wir auf dem Main-Thread keine Blockaden haben oder ähnliches. Und im Endeffekt, was man machen kann, ist zum Beispiel, dass man sich einen Scale oder einen Fly oder so einen Crossfade, das er eben für die To-Do-List benutzt hat, kann man importieren von svelte/transition von dem Package. Und benutzen kann man das Ganze auch tatsächlich mit Direktiven im HTML. Das heißt, ich schreibe in Doppelpunkt fly oder out Doppelpunkt scale. Ich kann die auch vermischen. Da kann ich alles machen, wozu man lustig ist. Also alles Mögliche. Kann eine Duration mitgeben, kann ein Delay mitgeben, kann X, Y, Z-Werte mitgeben von Positionierungen. Und das ist dann relativ einfach zu benutzen. Das Crossfade ist nochmal was ganz Spezielles. Das ist keine Transition mehr. Das ist an sich eine Animation. Das heißt schon wirklich eine Kombination von Transitions dann, dass ich, wenn ich eine To-Do-List habe und ich möchte es von der To-Do-List auf die Done-List schieben, dass das nicht irgendwie bei der einen so wegboppelt und bei der anderen dann so aufboppelt, sondern dass es wirklich von der einen Liste zur anderen Liste wirklich rüberfliegt. Und das, bei Animationen geht es ja darum, dass sich die Webseite so verhält, wie sich die Natur verhält, damit das für uns als Menschen, die dann am Bildschirm und am Monitor arbeiten, das alles möglichst natürlich empfinden und nicht erschrecken, weil da plötzlich wieder so ein Pop-Up-Fenster oder was ähnliches kam. Und das macht es wirklich extrem smooth. Und das sind ganz kleine Sachen, die einem vielleicht teilweise nicht auffallen, wenn man es jetzt nicht programmiert oder nicht im Video gesehen hat. Er hat jetzt letztens erst auf Frontend Masters noch eine Mini-Applikation geschrieben, so ein kleines Klickspiel, wo dann eine Antwort richtig oder falsch sein kann. Und da kommt wirklich sehr, sehr smooth. Von der einen Seite kommt der Haken oder ein X reingeflogen und der schiebt sich dann aber Richtung weit zu so einer Übersicht von den letzten 10 Fragen. Und das wirkt extrem intuitiv, dass man vielleicht gar nicht merkt, dass da überhaupt Animationen vorhanden sind. Wie gesagt, sind alle CSS und lassen sich ganz einfach über HTML-Attribute einfügen. Ich sage es nochmal mit in-fly oder in-scale oder out-fly.
Wie viele Möglichkeiten hat man denn dann an der Stelle noch, das zu beeinflussen? Also, oder ist es einfach nur so, das ist das Natürlichste, was es gibt, so soll es sich gut anfühlen und dann hat man mit Timing und sonst einfach nichts mehr am Hut, oder hat man auch wirklich noch Einfluss auf die genauen Animationstimings zum Beispiel?
Es kam jetzt nicht hingedrängt in der Richtung vor. Also man kann die Transitions benutzen, man kann Easing-Methoden noch importieren, Ease-Out und so weiter und so fort. Und das komplett als Konfiguration mit reingeben in das HTML-Attribut, was man dann macht. Ich schätze quasi alle CSS-Properties, die ich normalerweise vergeben würde, Transition Delay, Transition Duration, Transforms, die gebe ich dann einfach in das Objekt mit rein. Und das heißt, dass es eigentlich nichts geben sollte, was fehlen würde. Das Einzige, was mir aufgefallen ist bei meiner eigenen Webseite dann, war, dass ich Transitions machen wollte, die aber ad hoc passieren und nicht auf Änderungen von Klicks oder auf reaktiven Änderungen. Weil bei der To-Do-Liste ist es ja so, ich klicke auf das Item und dann wird die Transition aktiviert. Ich weiß es gar nicht, die genaue Syntax habe ich nicht im Kopf, aber auf jeden Fall wird dann die Transition abgespielt. Und ich wollte einfach nur, dass wenn man scrollt, sollen schon irgendwie Sachen rein und rausfliegen und ähnliches. Und ich habe es per se nicht zum Laufen bekommen und ich wollte keinen Hack machen wie, du, set Timeout 100 Millisekunden und dann vorher mal irgendwie einen Change von der Variable, die ich aber jetzt nur dafür brauche. Vielleicht ist es genau auch der falsche Ansatz, den ich mal machen wollte, weil ich konnte auch einfach nur CSS-Animationen machen. Und dann habe ich die benutzt. Da würde es mich dann selber noch interessieren, was man eigentlich in so einem Fall machen würde. Ich hätte sie gern quasi benutzt, die Svelte Transitions, aber im Endeffekt konnte ich dann auch nur CSS-Animationen schreiben. Kleiner Vergleich noch zu Vue. Es ist genauso einfach im Generellen. Allerdings ist die Syntax, glaube ich, ein bisschen anders, dass man keine Direktiven direkt mit an das HTML-Element mit rangeht, sondern auch wirklich einen V-Transition-Tag hat, was man dann dafür benutzt und da die Sachen reinwirft.
Es kommt gerade ein Vorschlag von Christian, glaube ich, zu deinem Problem, den blende ich mal ein.
Ja, Svelte Window Wine Scroll Y ist gleich der Wert von Y. Das funktioniert extrem gut. Das ist ein großartiges Feature von Svelte. Das heißt, ich kann mit 2 Zeilen Code kann ich auf die Changes von Window Positions, also vom Scrolling hören, egal ob das jetzt horizontal oder vertikal ist, und ich kann mir automatisch den aktuellen Wert in eine Variable reinspeichern, also üblicherweise X oder Y. Und das ist auch das, was ich selber benutze für Navigationsleisten, die so im Header-Bereich von der Seite sind, die erstmal relativ groß sind, und entweder relativ oder absolut positioniert. Und wenn ich dann sage, okay, ab der Stelle, wenn ich entweder über 0 gescrollt habe oder zum Beispiel über 8 gescrollt habe, also ein kleiner Delay, dass ich dann mein Style verändern will von der Navigationsleiste auf eine Fixed Position. Und dann ist der Header da oben schön fixed. Ich mache noch eine andere Background-Farbe und alles ist super. Das funktioniert grandios, aber mein Fall war ja, ich habe noch nicht mal gescrollt und ich wollte irgendwas machen. Ich weiß auch nicht mehr was. Ich wollte irgendwas machen. Irgendwas erscheinen lassen, glaube ich, so den großen Text, ohne dass der User überhaupt irgendwie interagiert.
Okay. Dennis, willst du noch die Frage von Harry noch zeigen? Harry stellt hier eine Frage nach der anderen. Hä? Ich vermute, fragte Harry, dass Debuggen der Website etwas schwierig ist oder gibt es ein Mapping auf den Original Svelte-Code? Also wie läuft Debugging ab, wenn ich compilten Code am Ende hier rausbekommen habe? Oder hast du überhaupt viel gedebuggt bisher mit Svelte? Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen jetzt sind.
Das ist jetzt genau das Problem, wenn man in die Richtung von komplexeren Applikationen geht. Ich selber hatte kein Problem auf irgendeiner Production-Seite, die ich nicht vorher im Development gehabt hätte. Im Development ist es natürlich kein Problem. Und bei so kleinen Applikationen ist es dann doch auch kein Problem, im Production-Code schnell zu sehen, woran irgendwie was lag. Ich vergleiche das mal mit vor 4 oder 5 Jahren, wo man Applikationen und Projekte hatte, bei denen noch keine Source mehr vorhanden war und dann man bei so einem 1400 Zeichen Linie versuchen sollte, irgendwas rauszufinden. Aber ich finde es eine gute Frage. Wenn irgendjemand eine Ahnung hat, Erfahrung hat, ich bin selber auch daran interessiert. Ich bin bisher auf kein Problem gestoßen. Ich habe ein bisschen rumgefragt auf Twitter und Co. Und bin schon auf Personen gestoßen, die gerade auch SEPA für wirklich umfangreiche Projekte einsetzen. Auch da gab es weniger Probleme, das Problem von Debuggen. Es gab einfach relativ selten schwerwiegende Bugs. Die Probleme, auf die diese Leute eher gestoßen sind, war, dass SEPA irgendwann nicht mehr damit klarkam, wenn man über 500 statische Seiten generieren wollte. Aus unerfindlichen Gründen, ob es jetzt an SEPA lag, ob ein Programmierfehler vorlag, ist vielleicht auch egal. Auf jeden Fall, dieser Programmierer kam an der Stelle nicht mehr wirklich weiter. Und naja, war dann ungefähr so. Jetzt ist es halt nicht mehr ganz so performant. Bei SEPA muss man auch noch dazu sagen, das ist in der Version 0.27. Sie planen eine Beta. Vielleicht auch jetzt wirklich, aber dass sie eine 1-Punkt-Version planen, habe ich auch schon vor 5 Monaten auf der Webseite gesehen. Kleiner Trade-off. Ich bin mir aber sicher, dass man auch auf Production irgendwie debuggen können muss, in irgendeiner Art und Weise.
Ja, ich glaube, was jetzt zumindest in der Svelte-Doku hier bei Debugging steht, ist auf jeden Fall, ich meine, mit dem Debug-Tag arbeiten und den dann irgendwie reaktiv einfach in sein HTML schreiben, sodass jedes Mal, wenn sich beispielsweise ein Beispiel hier ist, es das User-Objekt, jedes Mal, wenn sich das User-Objekt ändert, dass einfach der Debugger anhält und ich mir schauen kann, okay, wie verändert sich mein Objekt irgendwie über die Zeit. Aber sehr viel mehr ist, glaube ich, auch in der, das Kapitel 18 Debugging enthält Punkt A und der heißt The App Debug Tag. Also so was Svelte sagt, ist das zumindest das, was erstmal in der Doku steht. Ne? Das können wir mal vielleicht auch noch so stehen lassen. Genau, Dennis, du hast schon die nächste Frage eingeblendet. Ne? Hier ist Fragen über Fragen. Wir brauchen gar nichts mehr stellen. So, lass meine Fragen beiseite. Komm, Pause raus. Lies sie vor für unsere Podcast-Hörer.
Ja, S. Bolzenburg fragt, gibt es Lifecycle-Events, die man nutzen kann?
Ja, freilich. Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt natürlich erstaunlich viel, was einem teilweise auch wieder selbstverständlich vorkommt, aber es gibt die On-Mount, den On-Mount-Lifecycle-Hook, der ähnlich ist wie überall sonst. Sobald die Komponente gemountet ist, kann man da weitere Dinge tun, wie JSONs fetchen etc. Es gibt auch On-Destroy Lifecycle-Hooks, die braucht man auch für das Entfernen von diversen Event-Händlern. Das ist eben genau dieses Ding mit Image-On bei View, also wenn ich jetzt Events von Kind zu Parent hochtoggeln möchte, dass ich dafür tatsächlich Event-Händler registrieren muss. Was ich übrigens persönlich sehr gerne mag, dass ich das so plain JavaScript-mäßig schreibe, denn es sind Events und ich finde auch, dass man in dieser Framework-Welt schon immer noch JavaScript schreiben können sollte. Das heißt, ich finde es das sehr schön, wie das nicht so versteckt wird von dem Entwickler, dass das wie der Code an sich ist, dass es Event-Händler sind. Dafür kann man auch Fassaden schreiben, dass man eine Art Mixin schreibt, so ein bisschen was anderes, also einfach nur ein JavaScript-File, das dann so ein Ding hat für On-Destroy. Und da mache ich zum Beispiel immer, dass ich die Event-Händler wieder delete, die Objekte. Und es gibt noch für Before-Update und After-Update Lifecycle-Hooks. Das heißt, wenn ich wirklich warten möchte, bis mehrere Änderungen vielleicht stattgefunden haben und dann ist alles geupdatet und dann möchte ich noch irgendwie eine Notification machen, eine Transition, irgendwie sowas gibt es auch.
Cool. Wir nähern uns schon wieder bedrohlich schnell unserer Stunde, die wir ungefähr einhalten wollen. Ihr könnt gerne noch Fragen weiter stellen. Die können wir vielleicht auch gleich off-air noch nach unserer Podcast-Zeit beantworten und noch ein bisschen diskutieren hier mit euch auf YouTube. Sonst würde ich Vanessa mal fragen, ob du denkst, dass wir alle wichtigen Punkte von Svelte abgehandelt haben oder gibt es noch irgendeinen großen Bereich, wo du sagst, hey, da müssen wir auf jeden Fall nochmal eingehen. Oder natürlich auch Fabi und Jojo.
Drei kleine und ich halte mich kurz. CSS ist scoped by default. Ich kann global einsetzen. Ich kann sogar global auf nur ein P-Paragraph dann einsetzen und nicht einen ganzen Style, was ich auf global setze, sondern wirklich innen drin kann ich eins auf global setzen. Sehr handy, wenn man was am Body machen möchte für Abdunkeln, wenn Modals sich öffnen. Ich kann im Template async await Syntax benutzen und auch auf Promises, die gefailed sind, den Error catchen. Das heißt, ich brauche keine Variablen mehr wie isLoading oder isFailed, sondern ich kann das im Template schreiben. Await schreibe ich hin, lädt gerade und dann catch und dann, sorry, da lief was schief und probiere es nochmal. Finde ich, persönlich mag ich das extrem gern. Und das dritte war, womit Rich Harris gerne wirbt, finde ich aber auch ein bisschen kritisch, aber ich verstehe es auch. Die Lighthouse-Checks sind natürlich super. Also Performance 100, SEO 100. Auch aus einem anderen Grund, für mich auch ein extrem wichtiger, sie haben Accessibility-Checks in dem Compiler drin. Das heißt, man kann kein Image-Source schreiben, wenn da kein Alt-Attribut mit dran ist. Und sehr wichtiges Thema.
Ich habe nur eine Verständnisfrage, du hattest das genannt, dass ich auch einzelne Elemente global machen kann. Das ist aber jetzt eine Svelte-spezifische Syntax.
Also es ist jetzt kein Sass oder Less oder sonst was. Ich schreibe das nur im Style-Block, aber ich schreibe einen Doppelpunkt global davor und das muss Svelte-spezifisch sein.
Das macht der Compiler dann.
Ja.
Ich wollte eigentlich nur noch herausstellen, dass ich außerdem diese ganze Store-Implementierung, die eigentlich mit Svelte mitkommt, also dieses Reaktivitätsmodell wirklich schön finde. Also so ähnlich wie React to Streams oder Observable von Java, aber es ist halt gleich etwas, was, finde ich, sehr schön gelöst ist, wo man nicht jetzt sowas wie Vue.x zum Beispiel nochmal braucht, um, sagen wir mal, so ein Store-Handling wirklich gut zu implementieren. Also auch ein Pluspunkt für Svelte.
Ja, definitiv.
Dann würde ich sagen, kommen wir noch zu unserer Kategorie. Wie immer freuen uns über euer Feedback. Wäre ganz cool, wenn ihr uns einfach eine kurze Umfrage mit 4 Fragen unter programmier.bar/feedback ausfüllen würdet, damit wir den Podcast für euch noch ein bisschen besser gestalten können. Und damit kommen wir zu den Pick of the Days.
Pick of the Day.
Sehr gut.
Nice.
Fabi, du darfst auch gleich anfangen. Hast dich qualifiziert.
Ja, jetzt muss ich gerade wieder überlegen. Ich bin nämlich, wie ihr beim letzten Mal ja gemerkt habt, bin ich ja jetzt in das Heimautomatisierungs-Game eingestiegen. Und dann dachte ich einfach diesmal, ich bleibe da direkt dabei, weil ich habe direkt meine nächste Kleinigkeit gefunden, die ich irgendwie cool fand. Und zwar gibt es den Shelly 2.5. Das ist so ein ganz, ganz kleines Ding, mit dem ich, weil ich bin ja jetzt Fan von MQTT geworden im Protokoll. Ich wollte irgendein, kleines Device haben, was meine Rollläden steuert und auch MQTT kann. Und das Ding kostet nur 20 Euro, kann irgendwie alles Mögliche, kann auch MQTT. Das heißt, ich kann es später über mein Apple HomeKit steuern. Und das wollte ich einfach nur als Empfehlung raus haben, weil es mich so gefreut hat. Es kam vorhin an, ich habe es in meiner Mittagspause eingebaut.
Ich wollte nur ganz kurz nachfragen. Du kannst jetzt mit so einem 20-Euro-Ding kannst du eine Rollladensteuerung machen.
Genau, also ich hab einen elektrischen Rollladen und ich habe einfach Unterputz unter meine Schalter diesen Shelly 2.5 eingebaut. Der ist dann Aktor und also du kannst weiterhin deine Schalter benutzen, aber der kann eben auch MQTT und damit kann ich den über OpenHub und Apple HomeKit und sowas steuern und der kostet nur 20 Euro. War super leicht einzubauen und war ein Glücksgefühl, heute in meiner Mittagspause das schnell mal übers Handy steuerbar zu machen.
Das ist cool. Ich habe nämlich tatsächlich Rollläden, wollte ich bei mir in der Wohnung auch immer noch nachrüsten und habe Lösungen gefunden, auch mit HomeKit und so weiter, aber die waren deutlich teurer als 20 Euro pro Rollladen.
Ja, genau, das war relativ günstig. Und, aber man muss dazu sagen, also er kann HomeKit über MQTT, also ja, er kann MQTT, OpenHAB und dann HomeKit. Also jetzt keine direkte HomeKit-Integration. Ja, man muss schon ein bisschen, bisschen arbeiten dafür.
Wäre es ja auch langweilig.
Ja, genau.
Jojo.
Ja, ich habe heute einen relativ offensichtlichen Pick of the Day. Das ist nämlich die Svelte-Dev-Seite, die ihr vorhin ja auch schon eingeblendet gesehen habt, weil ich es einfach sehr schön finde, wie dort dieses ganze, diese ganze Tutorial-Komplex irgendwie aufgebaut ist. Dass man nämlich links irgendwie so eine Beschreibung hat zu den einzelnen Komplexen, da wirklich auch sehr schön an die Hand genommen wird. Da ist der Link dazu. Und rechts gleich eine ja, Online-Shell hat, mit dem man das dann alles gleich ausprobieren kann. Und das führt einem wirklich sehr schön daran und hat mir sehr viel Spaß gemacht, damit das alles auszuprobieren. Also kann man nur empfehlen, da mal reinzuschauen, ein bisschen rumzuprobieren.
Ja, ich sehe hier gerade meine ganzen tollen Einblendungen, die ich habe. Eine Sache, die wir total vergessen haben in der Introduction von Vanessa, die jetzt auch gleich ihre Picks loswerden darf. Das Vanessa, aber das, ha, ich bin schlau. Achtung, das ist mein Pick of the Day. Ich empfehle euch.
Endlich Vanessa hat er mal Podcast. Wieder eins, Dennis. Sehr gut.
Ich empfehle euch Vanessas Podcast, die nämlich eigentlich sehr Podcast erfahren ist. Ich habe, also erstens Expect Exception. Ein bisschen ein Zungenbrecher, muss man sagen, muss man sich wirklich konzentrieren, um das hinzubekommen, wo es um Frontend-Testing geht. Und der ganz frisch am Start ist, von daher können wir da ruhig ein bisschen Werbung machen, dass da mal ein paar Leute hier rüberschicken und ihr das anhören könnt. Und den anderen, ich habe noch keine Folge gehört, ich finde das Konzept aber sehr gut, ist ausbaufähig, wo ihr einfach eine Flasche Wein öffnet oder auch manchmal mehrere Flaschen Wein, die ich verstanden habe, und euch über diesen Wein unterhaltet im Podcast.
Ja, da ist nichts gesponsert, das ist einfach so eingekauft und dann gucken wir mal, wie es schmeckt und wenn es nicht schmeckt, dann sagt man das auch.
Das ja, hört sich sehr sinnvoll an und wenn du es noch länger machst und erfolgreich wirst, dann kannst du es auch sponsern lassen.
Genau, dann werden die Weine immer zugeschickt.
Ja, gut, Vanessa, was hast du uns mitgebracht als Pick of the Day?
Ja, ich bin ja auch so ein bisschen im Jamstack-Style dann unterwegs gewesen, gerade dann eben mit Nuxt und bin über das CMS, über das Headless CMS Storyblock mal gestolpert und es ist mir persönlich einfach extrem sympathisch. Das ist aus Österreich, das ist alles bei AWS Frankfurt gehostet und als Single-User ist da sowieso erstmal alles free. Und es blieb mir dann noch vor allem im Kopf, weil ich hatte so ein paar Fragen. Und ich habe in den Chat reingeschrieben und bekam halt innerhalb von der kürzesten Zeit Antworten. Ich brauchte dann mal was, wo ich sage, hey, ich möchte da so einen Blog anzeigen, aber irgendwie nur Freitag 9 Uhr bis Freitag 12 Uhr. Kann ich es einstellen? Kann ich so Enddatum und Startdatum, aber nicht auf JavaScript-Dates, sondern auch so richtigen Server-Dates, die man nicht manipulieren kann? Also, gute Idee, gutes Feature. Und eine Woche später war es da. Und kriege ich auch kein Geld dafür, dass ich das jetzt sage, aber ist echt ein tolles CMS, falls jemand gerade ein neues sucht.
Storyblock klingt gut.
Ja, auf jeden Fall. Kommt in die Shownotes. Gut, ich glaube, damit haben wir die Folge voll. Von daher bleibt uns nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen oder beziehungsweise schöne zwei Wochen, bis wir uns zumindest hier wieder live sehen. Cool, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank, Vanessa, dass du die Folge mit uns gemacht hast.
Und vielen Dank, dass du uns Welt gezeigt hast. Ich muss sagen, ich bin echt hyped. Also ich fand's sehr gut. Ich habe schon Lust, es auszuprobieren. Es ist in meiner Liste nach ganz oben gerutscht, oder zumindest sehr weit oben, was ich als nächstes ausprobieren will.
Und das als erstes, was machst du, ist diese Liste ins Feld.
Die To-Do-Liste. Genau, erst setzt die Liste ins Feld und macht so eine Dann-Animation. So, was habe ich schon alles ausprobiert, damit es dann so rüberfliegt. Das mache ich als allererstes. Wird sehr selten passieren, diese Animation, glaube ich.
Das kannst du direkt im Tutorial machen. Auf die Tutorial-Seiten ist das implementiert.
Ja. Ah, echt? Ja, perfekt.
Fertig.
Ja.
Fertig.
Sehr schön. Macht's gut, ihr Lieben. Bis ganz bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.